Herzlich willkommen zum Weiblichen Werteforum. Ich begrüße heute in meinem Interview Parvati Margarete Florschütz. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie hat NLP-Ausbildungen, Yoga- und Tantra-Lehrerin, ist Gesundheitspraktikerin für Sexualität und Perlentor-Masseurin. Außerdem ist sie Form Reality Practice Teacher nach Tantra-Meister Bernie Prior sowie Aunda Heiling Botschafterin in Ausbildung. In einer Lebenskrise mit 32 Jahren und einem ersten spirituellen Erwachen kam altes, verschüttetes Wissen in ihr Bewusstsein. Mit einer tiefen Sehnsucht nach der Einheit im Herzen ist sie seitdem im Turbogang unterwegs zu sich selbst. 2003, direkt nach ihrer Yogalehrerausbildung, gründete sie die Yogaschule Parvati in Berlin. 2009 gründete sie das Tantra-Yoga-Institut Living Tantra Vision in München. 2017, 2018 gründete sie mit ihrem Partner Wolfgang von Beuyen das Love Vision Institut für bewusstes Sein. Sie gibt ihr tiefgehendes Wissen in Seminaren und Retreats für Frauen und auch in gemischten Gruppen weiter. Seit 2011 begleitet sie Frauen mit der Yoni-Heilmassage in Einzelsitzungen und in Gruppen. Frauen in ihre Kraft, Selbstliebe und Selbstermächtigung zu führen, liegt ihr sehr am Herzen. Ihre Vision und Mission ist es, Frieden und Liebe in der Welt zu erschaffen. Herzlich willkommen, liebe Margarete.
Dankeschön, liebe Magdalena. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit für dieses Interview für mich nimmst. Dankeschön.
Ja. Ja, du nimmst dir auch die Zeit und mich freut das, weil unsere Angebote für die Nutzerinnen werden immer mehr ausgeweitet, je mehr Sprecherinnen ich einladen kann, natürlich auch Sprecher. Und ich finde das wunderbar, dass diese Vielfalt entstehen kann. Und heute sind wir bei dir mit einem ganz speziellen Thema. Und ja, meine erste Frage an dich, du nennst dich Parvati. Möchtest du den Zusehenden oder auch den Hörenden erklären, was es mit diesem Namen auf sich hat?
Ja, den Namen Parvati habe ich bei einer Einweihung in die Meditation bekommen. Ich war damals noch auf dem Yoga-Weg, also viele Jahre habe ich intensiv Yoga praktiziert und dann auch gleich die Meditation. Und als ich halt eingeweiht wurde in ein Mantra von einem Yogameister, habe ich also diesen spirituellen Namen Parvati bekommen. Parvati ist sozusagen die weibliche Energie von Gott Shiva, was aus dem Hinduismus kommt. Also der Yoga-Weg ist ja, also den ich gegangen bin, ist ja so ein bisschen vom Hinduismus,
geprägt.
Geprägt, genau. Und und dann habe ich eben halt diesen spirituellen Namen bekommen.
Das heißt also eine sehr weibliche Angelegenheit, ne? Also das passt ja auch zu deinem Programm. Du bist ja sehr ausgerichtet auch auf diese, ja, die Unterstützung von Frauen und dass das Weibliche sowohl in Männern als auch in Frauen sozusagen in eine Balance kommt.
Genau, genau. Ja, wie gesagt, Parvati ist so die weibliche Entsprechung von Gott Shiva, dem männlichen Gott. Also an für sich ist das ja mit den Göttern so, dass die sowohl den weiblichen als auch den männlichen Anteil in sich integriert haben. Also Gott Shiva wird ja auch als androgyner Gott dargestellt, der ja das Weibliche und das Männliche in sich vereinigt hat. Und dennoch gibt es aber auch die weibliche Entsprechung im Hinduismus. Und Parvati ist so die Göttin des Erfolgs. Es ist eine sehr sanftmütige Göttin. Es ist die Göttin der Berge und sie ist auch die Göttin, so wie Gott Shiva, einer tiefgehenden Transformation. Und das habe ich in mir schon viele Jahre gespürt, dass ich diese Energie einfach in mir habe, dass mein Leben hat mich zu all dem geführt und schon früh war es abzusehen, dass sich vieles in meinem Leben verwandeln wird. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht und ja, manchmal kommt es mir wirklich so vor, wenn ich so an alte Zeiten zurückdenke, denke ich, war das in diesem Leben? Also es hat sich wirklich so viel sehr Grundlegendes in meinem Leben verändert, wofür ich wirklich sehr dankbar bin.
Ja, das habe ich auch schon entnommen, als ich dich vorgestellt habe. Ich habe auch gar nicht nachgefragt, habe ich dich ausreichend und richtig vorgestellt? Du darfst gerne ergänzen, wenn ich etwas Wichtiges vergessen habe.
Nee, ganz wunderbar, alles prima.
Ja, aus diesen paar Sätzen geht schon eine Menge hervor, wo man fantasieren kann, wie dein Lebensweg so verlaufen ist und wie du auch sagst, dass du geführt worden bist. Und ich finde es immer wieder wunderbar, wie die Synchronizität wirkt, ne? Dass du einen Namen bekommst und du auch spürst, ja, du lebst auch diese Energie. Und das ist so schön im Leben, ne? Immer wieder auch da, das zu spüren und zu sehen.
Genau, genau.
Ja, in deinem Tantra-Bereich hast du ja auch ganz unterschiedliche Stufen erlebt, wenn ich das so richtig mitteile. Es gibt da unterschiedliche Varianten. Magst du diese mal erläutern?
Wie meinst du das jetzt genau, unterschiedliche
Varianten? Ich habe bei dir gelesen, es gibt dieses rote Tantra, das weiße Tantra. Und da habe ich mir gedacht, das wäre nicht schlecht, hier mal von dir die Erklärung zu haben.
Ah ja, okay, genau. Also das ist so, ich fange mal beim Yoga an. Ja? Yoga ist ja auch so ein Weg der Selbstverwirklichung. Und es gibt im Yoga, also wenn man jetzt auch die Philosophie studiert, also jetzt nicht nur allein die Körperübungen macht, die ja dem Hatha-Yoga zuzuordnen sind, also die Körperübungen und auch die Atemübungen dazu, gehören zum Hatha-Yoga. Und das Hatha-Yoga, da gibt es eine Schrift, auch die aus dem Hinduismus stammt, das ist die Hatha-Yoga Pradipika. Und diese Schrift ist eben halt auch eine tantrische Schrift, was viele heutzutage so gar nicht wissen. Und ich habe in Weiterbildungen, also ich habe ja die Yogalehrerausbildung gemacht, ich habe viele Jahre intensiv praktiziert und auch die Yoga-Philosophie mitbekommen und habe dann Weiterbildungen gemacht und halt eben auch die Hatha-Yoga-Pradipika mit all ihren Sutren durchstudiert. Und in der Hatha-Yoga-Pradipika sind halt eben auch Techniken beschrieben, wie die sexuelle Energie, die ja in jedem Menschen im Becken schlummert, wie diese Energie für höhere Zwecke transformiert werden kann. Und das hat mich sehr fasziniert, dass das im Yoga so auch angelegt ist. Leider war es so, dass ich in der Schule, wo ich Yoga praktiziert habe, diese Techniken nicht wirklich vermittelt wurden. Und halt auch was mich auch fasziniert hat, dass schon im Yoga bereits das Tantra ja eigentlich integriert ist. Und so kann man auch sagen, dass das Yoga ein Weg des sogenannten weißen Tantra ist. Ja, weil es gibt Techniken, die man anwenden kann, zum Beispiel den Beckenboden kontrahieren, gewisse Mudras machen, was das bedeutet, im Beckenboden halt ein Mudra zu machen, bedeutet, den Beckenboden zu kontrahieren und anzuspannen, um so diese Kraft, die im Becken entsteht, nach oben zu leiten. Und dann natürlich auch Atemübungen dazu. Im weißen Tantra wird nicht direkt in den sexuellen Bereich eingegriffen. Also es wird nicht berührt, es wird nicht massiert. Es wird auf einer ganz anderen Ebene mit der sexuellen Kraft gearbeitet. Natürlich brauchen wir Menschen hier auf dieser Erde. Wir sind natürlich nicht nur als Einzelwesen angelegt, sondern als Mann und als Frau. Und auf der rein menschlichen, irdischen Ebene, wenn wir einander begegnen, dann braucht es natürlich auch, gerade für diesen zwischenmenschlichen Bereich, auch andere Praktiken. Und so bin ich auch zum Tantra gekommen, zu dem sogenannten roten Tantra. Ja? Und das rote Tantra, das lehrt eben, wie man mit der sexuellen Kraft, also mit der Lust und mit dieser Energie, die ja zwischen Mann und Frau ja auch entstehen kann, wie man mit dieser Kraft einfach achtsam umgeht und wie man diese Kraft auch für höhere Zwecke, sprich für Transformation und für, ja, wenn man so will, für die Erleuchtung auch nutzen kann. Ja, so dass diese Kraft, die ja beim Sexualakt meistens sich verströmen will, bei den Männern hauptsächlich nach unten und nach draußen gehen möchte, wie der Mann auch lernen kann, diese Kraft zu halten und halt eben aus den unteren Energiezentren, aus dem Beckenboden, aus den Chakren stückweise nach oben zu transformieren und sozusagen ein ganzheitliches Erlebnis oder auch so sozusagen einen sehr öffnenden, erleuchteten Zustand zu erreichen. Es ist natürlich kein einfacher Weg, mit dieser Kraft umzugehen und sie so zu transformieren. Also im roten Tantra gibt es eben halt auch die Praktiken, die man benutzen kann zwischen Mann und Frau. Und es gibt auch vieles, was im roten Tantra praktiziert wird, was einfach die partnerschaftliche Beziehung zwischen Mann und Frau sehr bereichern kann. Ja, und auch die Intimität, die Nähe, die Zärtlichkeit, all das gehört dazu, die Sinnlichkeit. Ja. Und dann gibt es natürlich auch das weiße Tantra, also wo jetzt wirklich explizit als weißes Tantra bezeichnet wird, wo man auch nicht mehr so sehr in den sexuellen Bereich hineingeht, sondern diese Kraft auf einer anderen Ebene transformiert.
Heißt das, verstehe ich das richtig, dass damit dann auch die Kundalini-Energie aktiviert wird?
Ja, natürlich. Es geht sowohl beim Yoga als auch beim roten Tantra als auch beim weißen Tantra geht es darum, eben die Kundalini-Energie, das ist unsere ursprüngliche Lebensenergie, die Urkraft, die im Becken jedes Menschen schlummert, diese Energie, wenn sie erwacht, zu transformieren, dass sie halt eben aus den unteren Energiezentren sich in den ganzen Körper und bis zum Scheitelchakra oder auch bis zum Herzchakra transformieren kann und umwandeln kann. Mhm. Im weißen Tantra, es wird jetzt nicht explizit sozusagen mit der Kundalini-Energie gearbeitet, sondern diese Kraft entfaltet sich da von alleine. Während im roten Tantra schon auch sehr gezielt mit der Kundalini gearbeitet wird, also durch zum Beispiel eine Yoni-Massage oder durch eine Linga-Massage kann es durchaus jederzeit passieren, dass plötzlich die Kundalini erwacht. Ja.
Das heißt also, es kommt auf die Zielsetzung an. Was will ich erreichen mit Tantra? Will ich es für eine Partnerschaft nutzen oder geht es mir mehr darum, dieses Bewusstseinserweiternde zu erleben?
Nun, also sicherlich kann man da für sich ein Ziel formulieren, was man wirklich möchte. Jedoch die Kundalini zu erwecken, man kann da in gewissem Maße daran arbeiten durch Praktiken, ja, diese Energie zu erwecken. Aber es ist tatsächlich so, dass Kundalini ja nicht nur allein eine Energie ist, sondern Energie hauptsächlich mit Bewusstsein gekoppelt. Ja, so es ist ein erwachendes Bewusstsein, wenn man so will. Ich habe mich sehr viel und intensiv auch mit der Kundalini beschäftigt. Und dieses erwachende Bewusstsein, es ist das intelligenteste Bewusstsein überhaupt. Und das kann man nicht wirklich willentlich machen, sondern da kann man praktizieren und kann wirklich darauf vertrauen, dass dieses Bewusstsein und die Energie entsprechend erwacht, wenn der Mensch wirklich dazu bereit ist.
Ja, wie kommt es, dass wir uns so darum bemühen? Hat das mit der Entwicklung zu tun? Haben die Menschen ursprünglich da einen besseren Zugang gehabt?
Also zu allen Zeiten wurden spirituelle Praktiken vollzogen, ja. Und in unserer heutigen Zeit ist es halt vermehrt, dass viele Menschen halt dieses Bedürfnis haben. Und aus meiner Erfahrung würde ich sagen, es ist auch einfach die allgemeine Schwingungserhöhung auf der Erde. Also unsere Mutter Erde ist, wenn man so will, auch ein lebender Organismus. viele sprechen ja auch von der Erdkundalini. Ja? Mhm. Und wir sind ja in Verbindung mit Mutter Erde. Wir sind ja selbst auch ein Teil davon. Und die allgemeine Schwingungserhöhung auf der Welt und auf der Erde, die ja schon seit vielen Jahren im Gange ist, bewirkt natürlich auch, dass viele Menschen viel mehr auch ganz von alleine erwachen, ohne viel dazu beizusteuern. Meiner Meinung nach ist es so, dass, ja, man sagt immer, wenn, wenn ein Obst, ein Apfel oder eine Mango reif ist, dann erwacht, dann, ja, dann ist sie reif, ja, und so kann man es mit dem Menschen ja auch sagen, ja, wenn der Mensch wirklich dafür geschaffen ist, vielleicht schon im vergangenen Leben daran praktiziert hat, dann ist er wirklich reif dafür und dann erwacht das einfach von alleine, ohne dass man jetzt viel dazu tut. Natürlich kann man eine gewisse Praxis vollziehen, immer wieder, ja, aber und darauf vertrauen, dass diese Kraft, wenn es wirklich der richtige Zeitpunkt ist, dass die dann einfach halt von ganz alleine sich entfaltet. Alles, sage ich mal, Ego-Gesteuerte darauf hinarbeiten und mit Muss und mit Zwang und mit Gewalt, da kann der Schuss wirklich in die falsche Richtung losgehen. Und deswegen darf man da einfach vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit so kommt, wie es auch sein soll. Kundalini ist wirklich etwas sehr Spezielles, weil wenn man dazu zu sehr, wie soll ich sagen, wie ich schon sagte, zu sehr auch mit dem Ego dran arbeitet und zu sehr daran rüttelt, dass es jetzt passiert, ja, dann können sich da auch massive Störungen vollziehen, ja. Und deswegen ist es mit dieser Kraft wirklich auch sehr wichtig, achtsam umzugehen und einfach darauf zu vertrauen, dass die Kraft schon weiß, was sie tut.
Was wäre denn so eine ganz natürliche Vorbereitung, dass zum Beispiel diese Dinge in Bewegung kommen? Hast du da Empfehlungen? Was ist notwendig? Ist viel Transformation notwendig? Reinigung? Wie siehst du das?
Reinigung ist ein sehr wichtiger Aspekt. Also auf dem tantrischen Weg, mein Lehrer hat so 5 Punkte benannt, die man sozusagen, denen man so folgen sollte. Oder diese 5 Punkte beinhalten ja auch immer so, es ist wie so eine Leitlinie, wie ich auch meine Seminare aufbaue. Der erste Punkt ist natürlich Reinigung. Es ist wirklich erforderlich, dass der Körper gereinigt wird, also von Altlasten jeder Art befreit wird, also nicht nur physisch, das heißt auch mal zu fasten, den Körper zu entgiften, zu entschlacken, ja, weil alles steckt ja im physischen Körper drin. Und natürlich steckt auch ganz viel in unserem Mentalkörper, viele Glaubenssätze, Programme drin, in unserem Emotionalkörper sehr viele Verletzungen, die wir erlitten haben, stecken da drin. Also in allen Körperschichten, ja, also Reinigung ist etwas wirklich sehr Essentielles, den Körper halt auch vorzubereiten. Im Yoga macht man dazu ganz viele Praktiken erstmal, um den Körper halt auch zu reinigen. Dazu gehört halt auch das Fasten, dazu gehört halt auch den Darm zu reinigen und Pranayama, Atemtechniken, wo man halt die ganzen feinen, subtilen Energiekanäle. Die Yogis sagen, wir haben im Körper 72.000 Energiekanäle, die sogenannten Nadis. Nadis ist die Bezeichnung aus dem Yoga, aus der chinesischen Medizin sind das die Meridiane. Ja? Das sind also ganz feine, subtile Energiekanäle, die jetzt nicht so im physischen Körper sind, sondern mehr im energetischen Körper. Und dass man halt eben durch die Yoga-Praktiken die Energiekanäle reinigt, dass halt eben diese Energiekanäle vorbereitet werden, wenn da eine stärkere Kraft durchfließen soll. Und deswegen ist Reinigung wirklich das oberste Gebot, dass man den Körper halt reinigt. Das zweite wäre Befreiung. Also sich von wirklich Altlasten, von ganz viel Emotionalen, von Verletzungen, von traumatischen Erlebnissen einfach zu befreien. Also wir sind viele Menschen seit der Kindheit, dass wir so viel einfach erlebt haben und so viel auch runtergeschluckt haben, dass wir nie ausdrücken durften. Also wir durften nicht Traurigkeit zeigen, wir durften nicht Wut zeigen, wir durften noch nicht mal überschäumende Freude zeigen. Und all das steckt in den Menschen drin und sich davon zu befreien, also das auch mal da sein zu lassen, mal rauszulassen, wenn ich mal wütend bin, dann einfach mal rauszuschreien, ja, oder mal zu weinen oder mal wirklich ja, voller Freude in Ekstase rumzuhüpfen und rumzuspringen und sich zu freuen, das gestatten so viele Menschen nicht. Uns wurde antrainiert, möglichst handsam zu sein, sage ich mal. Wir wurden in eine praktische Box gepackt. So, da müssen wir so sein, dass die Umwelt mit uns möglichst gut umgehen kann. Ja, also sich davon von diesem alten Zeug, was in uns schlummert, zu befreien, wäre also der zweite Punkt. Dann geht es darum, die Konzentration. Also Konzentration ist wirklich etwas sehr Wichtiges, unseren Geist einfach zu sammeln. Unser Geist ist wie so ein Äffchen, das immer rumspringt von Ast zu Ast. Ja, hier sehen wir das eine und wollen das sofort haben und gehen dahin. Und dann fällt uns wieder was anderes ein und dann gehen wir wieder dahin. Also unser Geist ist permanent beschäftigt. Und vor allem auch unsere Sinne zieht uns immer in die Außenwelt, ja, und lenkt uns ab eigentlich von unserem wahren Wesenskern, der ja nur im Inneren zu finden ist. Und deswegen gibt es sowohl im Yoga als auch im Tantra, egal ob rot oder weiß, gibt es Praktiken, wie man halt so den Geist diszipliniert und ihn konzentriert. Es gibt im Yoga zum Beispiel Atemlenkungsübungen, die findet man auch im Tantra. Ja, den Geist zur Ruhe zu bringen, also Konzentration ist die Vorstufe zur Meditation. Ja, also erstmal den Geist so weit zu disziplinieren und sozusagen das Äffchen an der Leine zu halten und sagen, komm, setz dich jetzt mal hin und sei mal ein bisschen still und lass uns jetzt mal ein bisschen in die Stille gehen. Ja, das ist so die Vorübung und die nächste Stufe wäre dann, wenn man den Geist so weit beruhigt hat, halt auch die loszulassen und in den Seinszustand überzugehen. Das ist dann die Meditation. Also wir haben Reinigung, Befreiung, Konzentration. Die nächste Stufe, die man im Tantra kennt, ist dann Vereinigung. Wobei Vereinigung mit Vereinigung wirklich gemeint ist. Und das ist auch, was im Westen oftmals sehr missverstanden wird. Wir müssen erstmal das Männliche und das Weibliche vereinigen. Ja? Das macht man im Yoga, zum Beispiel auch durch Pranayama-Atemtechniken, durch die Wechselatmung. Dass man also die Gehirnhälften synchronisiert, die rechte und die linke Gehirnhälfte, Verstand und Gefühl zusammenbringt, was ja bei vielen Menschen gespalten ist. Ja? Bis zum 8. oder 9. Lebensjahr sind die beiden Gehirnhälften noch zusammen und dann driftet es immer mehr auseinander. Ja? Wir sind von Kindheit auf, werden wir daraufhin programmiert, unseren Verstand mehr zu gebrauchen, das ist in unserem ganzen System zu finden. Also ich meine jetzt das gesellschaftliche System.
Ja, unser patriarchales System. Genau. Das ist ja auch der Grund, warum ich mich so dafür einsetze, so in der Maria Magdalena Vereinigung dieses männliche und weibliche Prinzip in Balance zu bringen. Und das fängt wirklich in uns an, ne, bevor wir in außen in Balance kommen. Das finde ich sehr wichtig, wie du das auch beschreibst. Magst du diese Atemübung, diese Nasenflügelatmung mal zeigen, mal demonstrieren, als einfache Übung vielleicht auch, die man nachmachen kann zu Hause?
Ja, genau. Das kann ich gerne gleich mal machen. Ich wollte dazu nur noch ganz kurz erklären. Also wir werden halt vom Verstand sehr beeinflusst. Also unser ganzes gesellschaftliches System ist darauf ausgelegt, den Verstand zu trainieren, im Kindergarten, in die Schule und so weiter. Und die rechte Gehirnhälfte, die ja für unsere Intuition, die auch für die Gefühle und für die weibliche Kraft, also die Kreativität und für all das zuständig ist, die wird niedrig gehalten oder verkümmert immer mehr. Ja? Und bei Vereinigung geht es wirklich erstmal darum, die Gehirnhälften oder halt auch unsere männliche und weibliche Seite wieder zusammenzubringen. Oder auch den inneren Mann und die innere Frau wieder in sich zu vereinigen und ganz und heil im Inneren erstmal zu werden. Ja? Bevor man sich dann mit einem Menschen im Außen vereinigt. Ja, viele, wenn sie heutzutage Tantra hören und überhaupt das rote Tantra, dann kriegen die schon, die meisten kriegen große Augen und Erstaunen. Ja, für viele ist es wie so ein Signalschild, Achtung, Gefahr, ja, das mit so vielem assoziieren, ja, das wird auch viele wie so ein rotes Stoppschild. Achtung, ja, hier geht es zum Tantra. Tantra bedeutet für viele Gruppensex mit Räucherstäbchen. Und schon hat Tantra irgendwo einen Stempel. Ja? Mhm. Und was halt auch hier im Westen, ich will jetzt niemand bewerten oder verurteilen, aber was vielen halt auch über Tantra vermittelt wird, ist, dass es halt wirklich, wie gesagt, es geht um die Themen Sexualität. Sex und Herz zusammenzubringen, ist ja alles schön und gut, aber die Vorstufe, bevor man ein Vereinigungsritual macht, muss erstmal sein, dass jeder in sich eins wird. Ja, weil sonst gibt es immer ein Hin und Her und ein Auf und Ab der Energien. Es werden immer wieder neue Verletzungen gesät. Ja, und dann fängt das Drama und das Chaos auch schon an. Ja, und deswegen habe ich jetzt auch mit meinem Partner ein neues Seminar konzipiert, wo es um die innere heilige Vereinigung geht. Also, dass jede Frau und jeder Mann erstmal alle Themen auch ein Stück weit transformiert, um wirklich auch zuzulassen, dass die innere Frau und der innere Mann zusammenkommen in einem selbst, ja, und man nicht mehr so sehr bedürftig ist und im Außen nach dem fehlenden Teil sucht. Und nach dieser inneren Vereinigung sozusagen geht dann die letzte Stufe und das ist dann sozusagen die Ekstase auf dem tantrischen Weg. Und Ekstase ist ein Zustand, den kann man nicht wirklich machen. Den kann man erfahren durch die göttliche Gnade. Wie gesagt, wenn das Obst reif ist und dann passiert das, ja, und durch die göttliche Gnade erwacht einfach das Bewusstsein und man kommt in diesen ekstatischen Zustand. Man kann auch, wenn man einen wunderbaren, lang anhaltenden Orgasmus hat, auch schon einen ekstatischen Zustand erfahren. Aber so die letztendliche Ekstase, das ist etwas, das man nicht wirklich willentlich herbeizaubern kann.
Ist spannend. Es gab jetzt hier bei uns in Stuttgart eine Ausstellung über Ekstase und auch die unterschiedlichen Erlebensformen von Ekstase. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, genau, sich da mal mit zu beschäftigen, ne? Weil viele mit Ekstase nur auf einen Punkt fokussiert sind, ne? Und das ist ein großes Feld, wie unterschiedlich Ekstasen erlebt werden können.
Genau, also Ekstase kann auch jeder völlig alleine mit sich erfahren, zum Beispiel in einer ganz, ganz tiefen Meditation, plötzlich strömt es nur noch und plötzlich ist man einfach, also dieses Ich, ja, dieses Ego, diese Identität, die wir aufgebaut haben, ist plötzlich weg und man ist nur noch in diesem auflösenden, transzendenten Zustand. Durch Meditation, durch Tanz, durch einer Musik lauschen und da ganz völlig sich hineinfallen lassen und da hineinbegeben. Also es gibt viele Möglichkeiten, Ekstase zu erfahren. Natürlich ist es mit der sexuellen Kraft, ist es eine sehr schnelle Möglichkeit, Ekstase oder so eine Vorstufe durch den Sexualakt schon mal zu erfahren, ja. Deswegen nutzen ja viele das sogenannte rote Tantra, um halt möglichst schnell in so einen Zustand zu kommen. Aber wie gesagt, es birgt natürlich auch einige Gefahren. Mhm. Ja, wenn man da zu sehr forciert dran arbeitet, dann birgt es halt auch die Gefahr, dass halt, wenn diese Kraft, also das Bewusstsein und die Kundalini-Energie, was ja zusammengehört, wenn das im Becken erwacht und diese Kraft nach oben hin in den ganzen Körper hinein aufsteigt und sie halt nicht den Hauptenergiekanal, der in der Mitte der Wirbelsäule ist, nimmt, sondern Nebenkanäle nimmt, dann kann das zu sehr vielen psychischen Störungen einfach führen.
Also man sollte da auch sehr vorsichtig sein, auf was man sich einlässt.
Genau, genau.
Das finde ich jetzt gut, dass du da auch eine Warnung aussprichst, dass man das nicht so forciert und meint, man muss das jetzt erreichen. Das also, die Warnung ist einfach sehr wichtig, da sehr achtsam mit umzugehen.
Ja, das sage ich in meinen Seminaren immer wieder und ich selbst gehe da auch sehr achtsam damit um. Also ich pushe niemand, ich forciere niemand, sondern ich gehe einfach mit dem, was sich zeigt und lasse sich alles entwickeln, so wie es natürlich sich entwickeln möchte. Ja, weil, wie gesagt, die Energie, die da erweckt wird, die muss auch mit dem Bewusstsein Schritt halten. Ja, mhm. Und Ja, das muss Hand in Hand miteinander korrespondieren. Also das Bewusstsein muss da auch mitkommen. Und wenn ich in meinem Bewusstsein noch sehr viel Verdrängtes habe, beziehungsweise noch sehr viel aus dem Unbewussten auch reagiere, noch sehr viel unbewusst ist und nicht, ja, nicht an meinen Themen gearbeitet habe und die Themen auch verarbeitet habe, Traumatisches integriert habe in mein Bewusstsein, dann kann es da möglicherweise halt auch Störungen geben. Mhm. Genau. Jetzt nochmal zu der Atemübung, komme ich nochmal zurück. Also es gibt im Yoga, im Hatha-Yoga eine einfache Pranayama-Atemübung, das ist die Wechselatmung oder auch Viloma, Anuloma-Viloma genannt. Mhm. Und dabei werden also die rechte und die linke Gehirnhälfte synchronisiert. Also das ist ja, sind ja die Energiekanäle über die Nase. Ja, wenn ich sozusagen, ich schließe das rechte Nasenloch und atme durch die linke Nase ein, dann schließe ich beide Nasenlöcher, halte den Atem für ein paar Sekunden an und atme rechts wieder aus. Dann atme ich rechts ein, schließe wieder beide Nasenlöcher und dann atme ich links wieder aus. Atme links wieder ein und so weiter.
Das ist eine sehr einfache Übung, die man ja wirklich auch nachmachen kann, ne? Und genau, auch da sehr viel auch für sich, für diese Balance tun kann.
Genau. Also man kann zum Beispiel auf 4 Zählungen einatmen, also tief einatmen. Also wenn man so zählt, 1, 2, 3, 4, anhalten, auf, also 4 Zählungen einatmen, 8 Zählungen ausatmen und 16 Zählungen, also im Geiste bis 16 zählen, den Atem anhalten. Und während man dann halt den Atem anhält, kann man sich auch auf das dritte Auge in der Mitte der Stirn fokussieren, sich da ein Licht vorstellen oder das oben wiederholen. Natürlich, wenn man jetzt selber zählt, dann konzentriert man sich auf das Zählen. Ja, aber wenn das angeleitet wird, dann kann man sehr gut das Zählen beiseite lassen und kann sich dann einfach im dritten Auge konzentrieren auf ein Licht oder das Om einfach wiederholen. Mhm. Und dabei werden halt die rechte und die linke Gehirnhälfte sozusagen zusammengebracht. Und außerdem ist diese Wechselatmung eine sehr gute Atemübung, um auch das ganze Energiesystem, sprich die ganzen feinen, subtilen Energiekanäle, von denen ich anfangs gesprochen habe, um die zu reinigen. Es ist die wirklich die beste Reinigungsübung für die Energiekanäle. Und auch für die Chakren, für das ganze System.
Super. Ja, vielen Dank für diese gute Anregung. Ja, gerne. Wie sieht es denn aus? Sind mehr Frauen bei dir in der Praxis? Oder wie erlebst du das?
Ich würde sagen, es hält sich so fast die Waage. Ich behandle ja Frauen und auch Männer, weil es mir einfach wichtig ist, beide Seiten halt auch zu sehen. Und ich würde mir wünschen, dass auch viel mehr Frauen kommen. Ja? Mhm. Die Männer, die kommen hauptsächlich, weil sie sich selbst spüren wollen, weil sie halt auch ihre Sexualität und ihre Lust genießen möchten. Die Frauen möchten das natürlich auch. Aber die Frauen kommen halt mit vielen anderen Problemen und Themen, dass sie sich eben nicht spüren, dass sie total blockiert sind, also ab der Gürtellinie und abwärts spüren sie nichts, ja, und haben auch viele traumatische Erlebnisse. Also Frauen kommen hauptsächlich der Heilung wegen.
Mhm. Und da machst du ja auch ganz spezielle Heilmassagen, Yoni-Massagen. Kannst du darüber noch ein bisschen was berichten?
Ja, genau. Also ich habe als Frauenmasseurin habe ich die Yoni-Heilmassage gelernt. Das beinhaltet also zunächst mal halt eine Ganzkörpermassage, damit die Frau halt auch wirklich in einen entspannten Zustand kommt. Und dann die Yoni-Heilmassage. Die Yoni-Heilmassage, also die Yoni-Massage kann ja auf 2 Arten gegeben werden. Einmal die Yoni-Heilmassage und dann halt auch die Massage Wellen der Lust. Die Yoni-Heilmassage ist hauptsächlich dazu da, um in der Also zunächst mal, um die Frau mit sich und mit ihrem Schoßraum, mit der Vagina, was ja die Sanskrit-Bezeichnung ist, die Yoni, mit der Yoni also in Verbindung zu kommen. Weil, wie gesagt, viele Frauen sind von ihrem Schoßraum, von ihrer Yoni abgeschnitten. Das kommt zum einen, dass sie mit ihr nicht wirklich im Kontakt sind. Wenn sie nach unten schauen, sehen sie erstmal nichts. Der Mann hat seinen Penis ständig vor sich, wenn er nach unten guckt. Also bei jedem Toilettengang kann er ihn sehen. Und wir Frauen, also es gibt tatsächlich viele Frauen, auch in fortgeschrittenem Alter, die ihre Yoni noch nicht wirklich mal im Spiegel betrachtet haben. Ja, und somit fehlt ja schon allein diese Synapse oder die visuelle Verbindung zur Yoni. Und die wiederherzustellen, ist ja auch ein Punkt, den ich mit den Frauen behandle.
Und bei der Yoni auch. Da ist ja auch das Thema dahinter Tabu Sexualität, ne? Und genau. So, was so in der Erziehung auch vermittelt wurde, dass das alles schlecht ist. Und da sind sicher sehr viele Frauen traumatisiert, ja.
Ja, genau, genau, das stimmt. Ich selbst habe mich ja auch so auf den Weg gemacht. In meiner Familie war das Thema Sexualität total tabuisiert. Und das hat sich in jungen Jahren durch mein ganzes Leben hindurchgezogen, dass ich sehr gehemmt war, sehr viele Schamgefühle hatte. Ja, und davon hab ich mich halt auf meinem tantrischen Weg befreit. Und bei der Yoni-Heilmassage geht es im Besonderen darum, zunächst mal die Frau, wie ich sagte, in Kontakt mit sich zu bringen und halt auch ins genaue Fühlen. Ja, ich massiere die Yoni und sehr achtsam und ganz langsam und frage bei jedem Griff, bei jeder Berührung immer wieder, wie fühlt sich das an, sodass die Frau da wirklich auch dazu kommt, dahin zu spüren. Fühlt es sich angenehm an? Ist es ein angenehmes Kribbeln oder Pulsieren? Fühlt es sich schmerzhaft an? Und wie fühlt sich dieser Schmerz an? Es kann ein stechender Schmerz sein, es kann ein brennender Schmerz sein, es kann auch nur ein heftiges Pochen sein, was ja auch darauf schließen lässt, dass da zum Beispiel ein Traumata gespeichert ist. Ja. Und indem ich halt dann solche Punkte in der Yoni aufspüre und diese Punkte einfach nur halte, ja, und die Frau halt intensiv atmen lasse und sie auch anrege oder ihr auch den Raum halte, mit allem da sein zu dürfen, mit all dem, was halt in der Yoni gespeichert ist. Also dadurch, dass die Yoni ja ein aufnehmendes Organ ist, sie ist empfänglich und sie nimmt den Lingam auf und sie nimmt auch Energien aus dem Außen auf, ja, ist in der Yoni wirklich alles gespeichert. Nirgendwo im Körper ist es so zentral, alles gespeichert wie in der Yoni. Es gibt ja verschiedene Körpertherapien, die ja auch darauf ausgerichtet sind, die Traumata, die ja auch in unserem ganzen Körpersystem stecken, aufzulösen, indem man halt Verspannungen einfach hält und drückt und die Emotion da sein lässt. Genauso ist es auch bei der Yoni, indem ich diesen Punkt ganz sanft halte, so lange halte, bis die Frau halt alles, was da drin steckt, einfach auch da sein lässt und die Emotion über das Kehlchakra rauslässt. Also es besteht ja eine Verbindung zwischen Sexualchakra und Kehlchakra. Ja, die sind miteinander in Resonanz. Und wenn eine Emotion kommt und die da sein darf, also wenn sich plötzlich Traurigkeit zeigt und die Traurigkeit da sein darf und auch Weinen da sein darf und sie die Kehle und die Kiefermuskulatur locker lässt und aufmacht hier und es auch da sein lässt und durch Stöhnen, Schreien, Weinen, wie auch immer es rauslässt, dann geht diese gespeicherte Emotion durch den ganzen Körper und befreit sich über das Kehlchakra. Und dadurch wird sie auch frei davon. Und dadurch kann dann halt auch Verstehen eintreten und ein Wissen, womit das zu tun hat, warum das geschehen ist. Ja, das Bewusstsein dafür kann sich entwickeln, ja, warum dieses Traumata passiert ist. Und man kann sich auch ein Stück weit davon lösen und befreien.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich hoffe, dass genau durch unser Interview noch viele Frauen vielleicht auch darüber nachdenken, sich mal auf so einen Weg zu begeben. Weil das war mir so auch nicht bewusst, dass da wirklich die stärksten Emotionen gespeichert sind. Das
ja, natürlich, ist natürlich.
Ganz, ganz wichtig, dass du das so gut erklärt hast.
Ja, natürlich. Also nirgendwo sind wir so verletzlich wie in der Sexualität, wie in dem sexuellen Austausch mit dem Partner. Nirgendwo passieren die meisten Verletzungen als in diesem Bereich. Ja, und alles, was wir in uns aufnehmen, also den Lingam des Mannes, hinterlässt auch in der Yoni wirklich auch einen Abdruck. Also wenn ich mit den Frauen beginne zu arbeiten, dann geht es auch hauptsächlich auch darum, die Yoni auch von diesen Abdrücken zu befreien und zu reinigen. Ja, weil Energien, wir nehmen die Energie des Mannes auf, wir nehmen den Lingam in uns auf, also den Penis des Mannes. Und damit nehmen wir sozusagen alles, was er auch an Traumatischem hat, nehmen wir auch in uns auf. Das ist vielen Frauen so nicht bewusst. Ja? Und deswegen lehrt ja auch Tantra wirklich einen sehr achtsamen Umgang mit der Sexualität und einen sehr bewussten Umgang. Und nicht, ja, wie so viele so ein Bild haben, da wird drei umgevögelt. Ja? Sollte weder Mann noch Frau so handhaben. Ja, und schon gar nicht die Frauen, weil das alles halt dann letztendlich in der Yoni gespeichert ist. Genauso, wenn halt ein zu vorzeitiges Eindringen des Lingams, des Penis des Mannes stattfindet oder wenn es zu schnell penetriert wird, es ist alles nicht so das Wahre, weil unsere Sexualorgane, also sowohl bei der Frau als auch beim Mann, sind nicht dafür ausgelegt, für so eine schnelle Penetration, für so eine heftige Reibung. Die stumpfen ab und werden dann einfach unsensibel. Und das ist halt auch was passiert. Ne? Wenn auch Frauen jahrelang sozusagen Sex auf diese Art und Weise mit dem Mann haben, und jahrelang hat es vielleicht irgendwie funktioniert durch schnelle Penetration, durch schnelle Reibung, Hauptsache zielfokussiert auf den Orgasmus hinzusteuern, dann kann es plötzlich irgendwann nicht mehr so sein, weil die Yoni einfach abstumpft, ja, weil man tut einfach, und deswegen, wenn ich die Yoni-Heilmassage mache, es geht nie und nimmer bei der Tantra-Massage grundsätzlich und auch bei der Yoni-Massage, es geht nie und nimmer darum, um eine zielgerichtete Stimulation auf den Orgasmus hin, ja, sondern es geht darum, wieder ins Spüren zu kommen und die Yoni wieder zu sensibilisieren für diese ganz feinen, sanften Berührungen, all das, was da schon drin steckt, durch zu schnelle Penetration, das wieder aufzulösen und sie wieder zu sensibilisieren, in ihren ursprünglichen Zustand wiederzubringen.
Das scheint mir wirklich sehr wichtig zu sein. Aber da sehen wir auch wieder, wie das Thema so lange Jahre tabuisiert war. Ne? Sexualität war ja so lange ein Tabu und ist ja insbesondere auch durch die Kirchen noch verstärkt tabuisiert worden. Und ich meine, was daraus geworden ist, das sehen wir ja heute. Ne? Aber das jetzt auf die Individuen bezogen, finde ich wirklich so wichtig, weil die Sexualität ist ja auch eine ganz besondere Kraft in uns. Und wenn die nicht gelebt wird, sind wir auch nicht ganz, wenn die sich nicht entfalten darf, sind wir nicht ganz.
Genau. Viele Jahre der Unterdrückung, auch durch Religionen, durch Dogmata, durch Tabuisierung, durch Unterdrückung, ja, das funktioniert so einfach nicht. Ja, leider haben viele Religionen und die Kirche uns eigentlich den größten Schlüssel zur Selbstverwirklichung und zur Erleuchtung aus der Hand genommen, indem sie den Menschen gesagt haben, die Sexualität ist Teufelszeug. Aber es ist einfach eine göttliche Kraft, ja. Und die ganze Unterdrückung hat dazu geführt, dass Frauen missbraucht wurden, dass Frauen vergewaltigt wurden, dass Frauen als Hexen verbrannt wurden und so weiter. Und das wurde natürlich von vielen Männern auch aus Unwissenheit gemacht, aus Unwissenheit, ja, weil sie sich damit eigentlich selbst auch davon abgeschnitten haben. Ja, und jetzt geht es halt darum, dass das Kollektiv halt auch wieder zu heilen und die Sexualität nach vielen Jahren der Verteufelung und Unterdrückung wieder als unser normales Grundbedürfnis anzusehen und auch einen achtsamen Umgang damit zu lehren. Also nicht von Unterdrückung in das andere Extrem, exzessive Ausleben, ja, jeden Tag der Woche einen anderen Partner oder jeden Tag der Woche eine andere Partnerin, ja, was ja auch zu einer totalen Zerstreuung und Verteilung der Energien. Es ist ja alles Energie. Jeder Austausch mit einem anderen Menschen ist eine Form von Energieaustausch auch. Und mir hat mein Tantra-Meister Bernie Prior, bei dem ich also die Form Reality Praxis gelernt habe, der hat mich auch ein Stück weit noch mehr dafür sensibilisiert, dass halt eben, was ja heutzutage auch viele aus dem Tantra machen, also die sogenannten polyamoren Beziehungen, ja, wo alle meinen, ja, wir teilen die Liebe. Es ist wirklich, da mag jeder nochmal ganz bewusst auch hinschauen, ist es wirklich eine Liebe von Herzen, die mit mehreren Menschen miteinander achtsam geteilt wird, oder ist es einfach ein zu starkes Bedürfnis und was auch immer dahinter stecken mag. Ja, aber das ist tatsächlich so, wenn man mit dieser Energie, weil die Energie wird ja aktiviert, Kundalini, wird ja bei jedem sexuellen Austausch ja auch ein Stück weit aktiviert. Und wenn man mit ständig wechselnden Partnern diese Energien austauscht, dann tut die Energie sich wirklich in alle Richtungen verteilen und es entsteht ein Knäuel von Verzettelungen von und es führt einfach zu einem Chaos und ja, es ist einfach für die Kundalini dass sie wirklich auch aufsteigen kann im Körper, ist es einfach nicht förderlich.
Ich stelle mir auch vor, dass die Seele da auch nicht so gut mit zurechtkommt.
Genau.
Dass das auch sehr viele Folgen hat im seelischen, im psychischen Bereich, ne, die man sich vorher gar nicht so bewusst macht.
Ja, ja, klar, ganz genau, ganz genau. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, irgendwie hat es sich in meinem Leben so ergeben, dass ich zeitweise zwei Partner auch hatte, eben auf meinem ganzen tantrischen Weg. Es ist ja alles auch eine Erfahrungssache, woraus wir ja auch lernen. Und ich hatte zweimal in meinem Leben auch jeweils zwei Partner. Es hat sich einfach so ergeben. Ich habe nicht wirklich danach gesucht. Es hat sich so ergeben. Und was sich dann halt immer wieder gezeigt hat, das war wirklich sehr, sehr lehrreich für mich, dass sich da gewisse Verhaltens- und Beziehungsmuster einfach auch gezeigt haben. Ja, während mit dem einen Partner, der hat an mir geklammert, ja, kaum haben wir uns getroffen und gesehen, ach, wann sehen wir uns wieder, und gleich wieder angerufen und Bildchen geschickt per SMS und hin und her. Also der hat mich sozusagen total vereinnahmt, sodass ich so überhaupt nicht mehr frei sein konnte. Und die andere Seite, der andere Partner, ja, der hat mich, also den wollte ich mehr haben oder mehr, ja, so. Und so haben sich diese beiden gegensätzlichen Muster gezeigt, ja. Das eine, nicht mehr frei sein zu können, dass mich einer so total vereinnahmt, dass ich nicht mehr Luft kriege, ja. Und das andere war, dass ich den anderen mehr haben wollte. Der ist dann vor mir sozusagen ausgebüxt. Und das sind nämlich so Muster, die halt auch in der Kindheit entstehen. Ja, es ist immer dieses Spiel zwischen Nähe und Distanz, zwischen Loslassen und Haben wollen, was sich ja immer wieder in Beziehungen ja auch zeigt. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass jede Frau und jeder Mann auch mehr bei sich ankommt und Liebe wirklich teilt, Liebe so wie Liebe gemeint ist, nämlich den anderen so sein zu lassen, wie er ist, den anderen frei sein zu lassen, so wie er ist, und auch selbst frei zu sein, ja, frei zu sein, ich selbst zu sein, meine eigene Wahrheit zu leben, wie auch immer diese Wahrheit gerade ist, ja, mich nicht für den anderen zu verbiegen, weil ich den haben will oder irgendwie so, sondern und da halt wirklich auch achtsam immer wieder hinzuschauen, was sich gerade zeigt. Und ich bin wirklich froh und dankbar, dass sich diese Themen auf diese Art und Weise in meinem Leben gezeigt haben. Und ich habe viele Jahre daran gearbeitet, halt eben dieses was ja auch mit meiner Kindheit und mit Vater und Mutter, ja, mein Vater ist gestorben, als ich 2 Jahre alt war, deswegen war immer die Suche nach dem einen Mann, ja, weil mein Vater nicht da war, deswegen habe ich an den Männern, die ich wollte, geklammert, endlich so einer, den ich wirklich gut finde und liebe und haben will, ja, und auf der anderen Seite meine sehr strenge und dominante Mutter, vor der ich dann Reis ausnehmen musste. Ne? So, und zwischen diesen Polen hat sich das immer wieder hin und her bewegt. Ne? Und ich bin wirklich so froh, dass ich diese Themen in mir aufgelöst habe und ich mehr in mir ruhend bin und nicht mehr aus Mangel und Bedürftigkeit mehr nach dem anderen schaue.
Ja, vielen Dank. Du hast jetzt sehr Intimes auch von dir mitgeteilt. Das finde ich sehr kostbar, dass du so weit gegangen bist. Und da wird ja auch wieder deutlich dran, so diese Spiegelung, dass wir genau das im Außen erleben, was auch unser inneres Thema ist. Das hast du sehr schön auch beschrieben, ne? So dieses Ringen um Freiheit, um Nähe, um Distanz, ne? Das liegt ja in uns selber, ne? Und das können wir nur in uns heilen und nicht im Außen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, ja.
Genau, genau. Ja, eben, ganz genau. Und deswegen bei diesem neuen Seminar, wo es ja auch um die innere heilige Vereinigung geht, geht es ja auch immer wieder um diese Themen von Nähe und Distanz und die Muster, die sich auch in uns manifestieren, die wir übernommen haben von Vater und Mutter. Ja, das, ich habe das für mich wirklich so detailliert. Ich habe lange, lange daran gearbeitet, an diesen Mustern. Und immer wieder bin ich drüber gestolpert und immer wieder hat es sich nochmal gezeigt und nochmal gezeigt, bis ich das wirklich mal ganz genau analysiert habe. Ja, und dann hat es sich endlich aufgelöst. Und bei Sacred Union geht es halt eben auch darum zu gucken, wie war die ganze familiäre Konstellation, das System, in dem wir reingeboren sind. Das System auch erstmal angucken, die Muster ganz genau angucken und dann halt einfach auch mit Bewusstheit diese Themen auflösen. Und auch dieses innere Kind, das ja Verlust erlitten hat, wieder nachzunähren, ja, durch ja, Vater und Mutter in Form von anderen Personen während so eines Seminars. Ne? Also, dass das innere Kind auch wieder heil wird und nicht mehr so sehr etwas im Außen sucht.
Ja, und sich auch so die inneren Eltern erschafft, ne? Die innere gute Mutter, den inneren guten Vater, dass ich wirklich dann nicht im Außen dauernd suche.
Genau.
Du hast noch eine Massage genannt, die Perlentor-Massage. Kannst du darüber noch was sagen?
Du meinst die Massage Wellen der Lust.
Ja, ich habe nur gelesen, dass du die Perlentor-Massage machst. Ach, sind ja, das? Ja. Aber du erklärst es einfach.
Genau. Also ich habe die Perlentor-Ausbildung gemacht. Ja. Und in der Perlentor-Ausbildung lernt man die Yoni-Massage zu geben, also die Yoni-Heilmassage, wo es halt eben um das Halten von diesen traumatischen Punkten handelt und die Massage Wellen der Lust. Und die Massage Wellen der Lust, da geht es darum, selbst wenn sich Lust zeigt, ja, also erstmal grundsätzlich haben viele Frauen, die gehen durch noch traumatische Prozesse durch, noch und nöcher, ist alles, machen sie alles, aber Lust darf überhaupt nicht sein. Das ist immer noch nach wie vor so ein großes Thema, dass Frauen sich wirklich gestatten, lustvoll zu sein. Ja, das ist, ja, ist für viele Frauen immer noch schwierig, weil eine lustvolle Frau wird gleich als Hure oder als Prostituierte abgestempelt und das ist noch mit einem größeren Tabu belegt, als wenn eine Frau wirklich halt auch Schmerzen hat oder halt auch durch einen traumatischen Prozess geht. Bei der Massage Wellen der Lust geht es darum, also wenn die Lust denn da ist, geht es darum, mittels Atmung diese Energie, also diese intensive Lust, halt auch nicht gleich in einen Orgasmus hineinzugeben, sondern auf dieser Welle der Lust zu surfen.
Ah ja.
Also
lange auszudehnen.
Bitte?
Die möglichst lange auszudehnen.
Genau, die möglichst lange auszudehnen. Also es ist ja so, dass die Lust der Frau in Etappen kommt. Ja? Beim Mann ist es so, wenn der Mann in die Lust kommt und Lust hat, dann geht es zack hoch bis zu einem Gipfel und dann kommt auch meistens der Orgasmus und dann geht die Energie runter und es ist vorbei. Bei der Frau geht das viel langsamer. Bis eine Frau wirklich auch Lust empfindet, braucht es eine Weile. Also die Lust kommt, steigt ein Stückchen an, ja? Und plötzlich kann sie auch wieder abfallen. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt massiere, einfach nur massiere, ohne auf den Orgasmus hinzuarbeiten, ja, und auch gerade an diesem Punkt, wo die Energie oder sprich die Lust wieder ein bisschen abfällt, dann nicht in Stimulieren verfalle oder wo ja viele Frauen, wenn man dann anfängt zu stimulieren, dann fangen sie an, sich anzustrengen, ja, dann fangen sie an, auch dem Orgasmus hinterherjagen zu wollen und dann kann es meistens schon blockieren. Wenn ich also in diesem Tal die Energie halte und weiterhin atme und mich da hinein entspanne, auch in einem Zustand von Lust und Erregung, mich einfach nur hineinfallen lasse und entspanne. Und ich halte der Frau einfach nur den Raum und massiere weiter wie gehabt, sprich ich gehe mit ihrer Energie immer ein bisschen mit, dann kann aus diesem Tal die Lust und die Energie wieder ein bisschen höher steigen. Ja? Also die Lust der Frau, die geht so in Wellen, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Wenn man an diesem Tal nicht stimuliert, sondern einfach den Raum gibt und die Frau atmen lässt und sich da hinein entspannen lässt, dann kommt die Lust von Mal zu Mal und schaukelt sich immer mehr hoch, bis sie dann letztendlich irgendwann auch in einem nicht forcierten oder gemachten Orgasmus gipfelt, sondern die Energie ist einfach, dass sie dann so hoch ist und sich dann in einem ekstatischen Gefühl und auch in einem Orgasmus entladen darf.
Sehr schön. Vielen Dank für diese Erläuterung. Ja, ich kann nur immer wieder sagen, Frauen, hört gut zu und prüft bei euch, was euch auch da gut tun würde. Wo findet man dich, Margarete? Bist du in München angesiedelt?
Genau, ich bin in München. Genau, in Nymphenburg, da kann man zu mir kommen zu einer Massage und die Seminare gebe ich außerhalb, auch zentral in München, also dass das in S-Bahn-Nähe erreichbar ist oder manchmal auch ein bisschen weiter weg kann man zu meinen Seminaren kommen. Und ich habe mein Frauentraining Shaktis Perlen, was ich schon seit 2011 gebe, wo ich anfangs den Frauen auch die Massage beigebracht habe und ein Jahr lang habe ich das auch richtig als Ausbildung angeboten mit einer großen Gruppe, wo Frauen also diese ganzen Massagen, sowohl die Ganzkörpermassage als auch die Yoni-Heilmassage und die Massage während der Lust bei mir gelernt haben mit den dazugehörigen Atemübungen. Und dann hat mein Stammseminarhaus, wo ich das gemacht habe, geschlossen, weil es an Flüchtlinge vermietet wurde. Und dann habe ich mein Konzept umgeändert und gebe Shaktis Perlen also seit 2016 in dieser Form wie heute, dass also ich die Massagen den Frauen gebe, wo ich sie einfach professionell begleite, wenn traumatische Erlebnisse auftauchen, dann begleite ich sie professionell und all das andere, die Vermittlung des Wissens über weibliche Sexualität und was das alles damit zu tun hat, mache ich dann in den einzelnen Gruppentagen. Und die Gruppentage gibt es immer Samstag, also ein Samstag im Monat oder alle 5 oder 6 Wochen, je nachdem, wie es sich einfach ergibt. Und an diesen Gruppentagen erfahren die Frauen also alles Wissenswerte, sie bekommen von mir Anleitungen und Übungen, die sie dann mit sich zu Hause praktizieren können bis zum nächsten Gruppentag. Und während den Gruppentagen können sie eben zu mir zur Massage kommen. Das ist für viele Frauen leichter, weil nicht alle Frauen wollen unbedingt massieren. Ja, also eine Frau zu massieren ist für viele Frauen auch ein großes Tabuthema. Eine Frau fasst man nicht an und schon gar nicht im Intimbereich. Ja, da tun viele Frauen sich schwer. Und zudem die Yoni-Heilmassage halt auch zu lernen, mit allem, was dazu gehört. Wie kommuniziere ich während der Heilmassage? Ja, wie leite ich die Frau richtig an, dass sie sich auch wirklich öffnen kann, dass sie sich auch zeigen kann mit ihren Themen? Ja, wie begleite ich sie auch professionell? Das braucht einfach Zeit und Übung und immer wieder halt auch Austausch in der Gruppe. Ja, und deswegen habe ich es in diese Form gebracht. Die Frauen werden von mir begleitet und diejenigen, die Massage lernen wollen, die damit auch professionell arbeiten möchten, die können gerne zu meiner Lehrerin gehen, wo ich die Perlendor Perlentor-Ausbildung gemacht habe, die Nanga Christiane Bruno, wo ich sehr gut gelernt habe, wo manche Frauen von mir, von Shaktis Perlen, auch zu ihr gegangen sind, oder manche Frauen kommen von Shaktis Perlen, von Perlentor auch zu mir. Also wir ergänzen uns da optimal. Und diese Form erfordert auch für viele berufstätige Frauen keinen Urlaub, kein weites Reisen, keine zusätzlichen Kosten für Übernachtung und Verpflegung. Also es ist eigentlich ein optimales Training, gerade für berufstätige Frauen, die wenig Zeit haben.
Super. Also ein ganz besonderes Thema heute. Wir kommen langsam zum Ende. Deine Adresse werden wir ja dann mitteilen auf der Homepage, wenn das Interview gesendet wird. Mhm. Und zum Abschluss so eine Frage an dich. Was möchtest du als Schlusssatz den Menschen mit auf den Weg geben? Gibt es etwas, was dir am Herzen liegt, was du jetzt noch sagen möchtest?
Ja, ich kann alle Menschen nur ermutigen, den Weg der Selbstfindung zu gehen, sei es mit Yoga, sei es mit Tantra, sei es mit anderen Praktiken, nicht ihrer Angst zu folgen, sondern ihrem Herzen zu folgen, was sie wirklich von ihrem Herzen gerne möchten, weil da ist so viel Schönes auch drin. Ja, und wenn man in der Angst verweilt und sich vieles nicht traut, spätestens wenn man die letzten Atemzüge des Lebens macht, wird man vieles bereuen. Und ich bereue wirklich überhaupt nichts. Ich bin zutiefst dankbar, dass mein Leben mich zu all dem hingeführt hat, weil es hat sich so vieles in meinem Leben verändert. Ich bin nicht mehr dieselbe wie die, die mit 32 Jahren sich auf den Weg gemacht hat. Und da kann ich wirklich nur jede Frau und jeden Mann ermutigen. Und ich habe die Kraft, ich habe die Power, ich habe viele Frauen durch so viele Prozesse im Laufe der Jahre begleitet und auch Männer. Ich kann wirklich nur jeden an die Hand nehmen, und wer das Vertrauen zu mir hat, ist herzlich gerne eingeladen, zu mir zu kommen. Ich gebe mein Allerbestes, um jeden Menschen möglichst gut einfach durchzubringen, und bin an der Seite. Ich weiche vor keinen Dämonen, die sich in den Weg stellen. Ich habe wirklich vor überhaupt nichts mehr Angst. Da habe ich mich durch eigene Prozesse von so vielem befreit, und dafür bin ich unglaublich dankbar.
Ja, das kommt auch rüber. Also du machst einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck, und ja, ich kann wirklich viele empfehlen, dich aufzusuchen, um etwas für ihre Ganzheit zu tun, für ihre persönliche Entwicklung. Dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine wunderbaren Dinge, die du uns mitgeteilt hast, und ich verabschiede mich von dir im Zeichen des Om. Das Om, was neben dir angezeigt ist, der höchste Ton. Ganz herzlichen Dank und Segen für deine Arbeit.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich, liebe Magdalena. Vielen, vielen Dank für das schöne, angenehme Gespräch und dass ich mit all dem da sein durfte und das alles so mal einfach so mir von der Seele reden und sprechen und den Menschen da draußen was vermitteln.
Gerne.